SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Ein brennender Öltanker bedroht die chinesische Küste. Möglich ist, dass der Tanker explodiert und sinkt. In Osteuropa geht die Schweinepest um. Der Bund will verhindern, dass die Pest auch zu uns kommt. 1968 und folgende bewegte Jahre, auch für den heute 71-jährigen Benedikt Weibel.
Wenn ich jetzt zurückdenke, oder, muss ich sagen, ich hatte die unglaubliche Chance gehabt, genau in diesem Jahrzehnt jung zu sein, wo sicher das sorgloseste Jahrzehnt ist in der Geschichte.
Ein Museumsbesuch. Und um 13 Uhr, am Schluss wurden gegen 380 Gefangene ausgetauscht. Der Schweizer Diplomat Toni Frisch hatte in der Ukraine hartnäckig und geduldig verhandelt. Jahrelang. Woher Frisch diesen langen Schnauf hat, erzählt er uns im Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Schönen Mittag. Ein iranischer Öltanker ist 250 Kilometer vor Shanghai mit einem Frachtschiff kollidiert und hat daraufhin Feuer gefangen. Das Schiff brennt noch immer. Die Behörden befürchten, der Tanker mit über 130.000 Tonnen Öl an Bord könnte explodieren. Martin Aldrovandis Bericht aus Shanghai.
Bilder von schwarzen Rauchwolken und lodernden Flammen auf hoher See zeigt das staatliche chinesische Fernsehen. Die erste Sorge gilt den vermissten Seeleuten. Die Suche werde von Bränden und giftigen Gasen des Tankers erschwert, so die Nachrichtensprecherin. Außerdem trete Öl aus. Ein Besatzungsmitglied konnte inzwischen tot geborgen werden. Die übrigen 31 werden vermisst. Insgesamt waren 30 Iraner und 2 Bangladescher an Bord. Neben der chinesischen beteiligt sich auch die südkoreanische Küstenwache an der Rettungsaktion. Die USA haben ihrerseits ein Aufklärungsflugzeug losgeschickt. Dieses hat laut US-Behörden insgesamt 12.000 Quadratkilometer abgesucht, bis es wieder auf den US-Stützpunkt im japanischen Okinawa zurückkehrte. Die zweite Sorge gilt der Umwelt. Den Einsatzkräften ist es bisher nicht gelungen, die Flammen auf dem Schiff zu löschen. Es bestehe zudem die Gefahr, der iranische Tanker könne explodieren und mitsamt dem Öl im Meer versinken. Das Schiff hatte über 130.000 Tonnen Öl geladen. Greenpeace Ostasien zeigt sich in einer Stellungnahme äußerst besorgt über die potenzielle Umweltverschmutzung. Die Einsatzkräfte haben einen mehreren Kilometer langen Schutzring um den Öltanker gezogen, um keine weiteren Schiffe zu gefährden. Der iranische Tanker war in Richtung Südkorea unterwegs, als er am Samstag mit einem chinesischen Getreidefrachter zusammenprallte. Die 21-köpfige Besatzung des Frachtschiffes konnte gerettet werden. Die chinesischen Behörden gaben bekannt, man werde eine Untersuchung zur Unfallursache einleiten.
Nun weitere Meldung des Tages, Rebecca Fieliger.
In Deutschland hat die Industriegewerkschaft IG Metall Warnstreiks gestartet. Sie will so den Druck auf die Metall- und Elektroindustrie erhöhen. Bei Porsche in Stuttgart legten mehr als 3000 Angestellte für rund eine Stunde die Arbeit nieder. Bereits nach Mitternacht hatten Mitarbeitende anderer Firmen gestreikt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 6% mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben bisher nur ein Plus von 2% angeboten. Im Prozess um den Splitterbombenanschlag auf den Bus des Fußballteams Borussia Dortmund im April hat der Angeklagte die Tat gestanden. Er habe aber niemanden verletzen wollen, sagte der Mann vor dem Dortmunder Schwurgericht. Die Sprengvorrichtungen habe er extra so konzipiert, dass keine Personenschäden zu erwarten gewesen seien. Die Staatsanwaltschaft hat den Mann unter anderem wegen 28-fachen versuchten Mordes angeklagt. Der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfeorganisationen Agile lehnt die No-Billag-Initiative ab. Bei einer Annahme der Initiative sei das Recht von seh- und hörbehinderten Menschen bedroht, sich zu informieren. Denn ohne Gebühren könne die SRG ihre Programme nicht mehr finanzieren, die für hör- und sehbehinderte Menschen zugänglich seien. Über die Initiative, die die Radio- und Fernsehgebühren abschaffen will, wird am 4. März abgestimmt. Die SBB will Strom sparen und senkt darum in einigen Zügen der Zürcher S-Bahn die Raumtemperatur. Mit einer Testphase in gekennzeichneten Wagen will die Bahn bis Anfang Februar herausfinden, wie das bei den Fahrgästen ankommt. Aktuell würden die Wagen der Zürcher S-Bahn im Winter auf 22 Grad geheizt. 2 Grad mehr als Energie Schweiz für das Wohnzimmer empfehle, so die SBB. Sie befragt nun die Passagiere zur neuen Temperatur. Die Obwaldner Regierung will die Kantonsfinanzen in den Griff bekommen. 20 Millionen Franken sollen gespart werden, 20 Millionen mehr eingenommen werden. Das heißt es in der neuen Finanzstrategie. Bei der Kantonsverwaltung werden Stellen gestrichen. Von den rund 410 Vollzeitstellen sollen 20 verschwinden. Außerdem sollen für Bürgerinnen und Bürger die Krankenkassenprämien weniger stark verbilligt werden. Für 2019 ist zudem eine Steuererhöhung vorgesehen. Die Antikorruptionsbehörde in Simbabwe hat Untersuchungen eingeleitet gegen die Familie des früheren Präsidenten Robert Mugabe. Gegen die frühere First Lady Grace Mugabe und ihre beiden Söhne werde ermittelt, bestätigte der Leiter der Behörde. Geprüft werde unter anderem, wie Grace Mugabe zu größeren Ländereien gekommen sei und ob sie frühere Anwohner habe vertreiben lassen. Gegen die beiden Söhne werde wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten beim Handel mit Mineralien ermittelt. Frauen in Saudi-Arabien dürfen diesen Freitag zum ersten Mal ein Fußballspiel in einem Stadion besuchen. Bei einer Partie der ersten saudischen Liga in der Hafenstadt Jeddah seien weibliche Besucher zugelassen, teilte die Regierung mit. Dies gelte auch für 2 weitere Spiele in diesem Monat. Ein Novum in der Geschichte des Landes. Besuche in Fußballstadien waren Frauen in Saudi-Arabien bisher nicht erlaubt. Das Wetter? Im Norden ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, morgen kommt stellenweise Regen auf. Im Wallis und im Tessin regnet es zeitweise und oberhalb von 1100 bis 1600 Metern schneit es. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad, in den Alpentälern gibt es mit kräftigem Föhn 12 bis 17 Grad.
Die afrikanische Schweinepest, eine Krankheit, die in der Schweiz noch nicht aufgetreten ist, aber vor der sich die Landwirte fürchten, denn in Osteuropa die Tierseuche bereits große Schäden verursacht. Um dafür zu sorgen, dass die Schweiz auch 2018 von der Schweinepest verschont bleibt, haben Behörden und Bauern Massnahmen ergriffen. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
In Russland und Teilen Osteuropas tritt die afrikanische Schweinepest schon seit einigen Jahren auf. Und die Krankheit verbreitet sich weiter in Richtung Westen, wie Stefan Kunfermann vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen erklärt.
Im vergangenen letzten Halbjahr gab es auch neue Fälle in Tschechien und in Rumänien. Das ist der Grund für uns, warum wir vermehrt informieren wollen. Das heißt, die afrikanische Schweinepest ist auf dem Vormarsch.
Schweinebestände, die von der Krankheit befallen sind, müssen getötet werden. Deshalb machen sich die Schweizer Bauern Sorgen, dass auch die hiesigen Betriebe von der Krankheit erfasst werden könnten, wie Thomas Jecki sagt, der beim Bauernverband für den Bereich Viehwirtschaft zuständig ist.
Es ist schon eine, ich will nicht sagen Nervosität, aber eine größere Aufmerksamkeit da.
Die verantwortlichen Stellen versuchen möglichst zu verhindern, dass die afrikanische Schweinepest die Schweiz erreicht. Entscheidend ist das Verhalten der Menschen. Menschen können selber zwar nicht an der Tierseuche erkranken, sie spielen aber bei der Weiterverbreitung eine wichtige Rolle. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen appelliert deshalb an alle Personen, die beruflich oder privat nach Osteuropa reisen.
Eine einfache Vorsichtsmaßnahme mit einer großen Wirkung ist zum Beispiel, bringen Sie kein Reiseproviant aus den betroffenen Gebieten in Osteuropa und Russland mit. Mit Reiseproviant sind da Fleisch- und Wurstwaren gemeint.
Denn von diesen geht ein hohes Ansteckungsrisiko aus. Ganz speziell in der Pflicht stehen alle Schweizer Jäger, die in Osteuropa an Jagdgesellschaften teilnehmen. Sie müssen ihre Kleider und Waffen speziell gut reinigen, bevor sie wieder in die Schweiz zurückkehren. Denn auch Wildschweine können an der afrikanischen Schweinepest erkranken und die Krankheit weiterverbreiten. Eine Tatsache, die gerade jenen Bauern Kopfzerbrechen bereitet, die auf eine tierfreundliche Auslaufhaltung setzen, sagt Thomas Jecki vom Bauernverband.
Jede Möglichkeit zum Kontakt zu Wildtieren ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Und da muss man sich dann schon fragen, ob der Auslauf nicht zugunsten der Tiere temporär eingeschränkt wird.
Denn auf der Weide könnte es zu Kontakten kommen zwischen Hausschweinen und infizierten Wildschweinen.
Der Bund versucht also alles zu machen, damit die Schweinepest nicht in die Schweiz gelangt. Darauf hoffen auch die Schweinezüchter. Ivan Lieberherr bei mir im Studio, Sie haben mit dem Branchenverband Swissbor gesprochen. Was sind denn dessen Befürchtungen?
Dort befürchtet man natürlich finanzielle Schäden, falls die Schweinepest auch hierzulande auftreten sollte. Große finanzielle Schäden. Betroffen wären zuallererst jene Betriebe mit kranken Tieren, die stünden dann praktisch vor dem Nichts. Die toten Tiere müssten verbrannt werden. Und das wiederum gäbe natürlich keine schönen Bilder. Man kann sich denken, wie die Konsumentinnen und Konsumenten darauf denn reagieren würden. Die machen dann einen großen Bogen um Schweinefleisch. Und auch das wiederum hätte Folgen für alle Betriebe, auch die gesunden. Der Absatz würde einbrechen, ebenso die Preise für Schweinefleisch, die die Züchter erhalten.
Allgemein sind ja nicht gerade die besten Zeiten für Schweinezüchter. Welche Probleme, ganz grundsätzlich gefragt, hat denn die Branche?
Die leidet an einem großen Problem, nämlich an einem Überangebot an Schweinefleisch. Die Preise sind bereits im Keller. Die Züchter erhalten 3,60 Franken pro Kilo Schlachtgewicht und das reicht kaum zum Überleben. Viele Betriebe leben heute schon von ihren Reserven. Und sollte der Preis nun wegen der Schweinepest noch tiefer fallen oder längere Zeit so tief bleiben, dann müssten manche Betriebe wohl aufgeben.
Wie bedeutend ist die Schweinefleischzucht als Wirtschaftsfaktor in der Schweiz?
Nun, Schweinefleisch ist das Lieblingsfleisch von Herr und Frau Schweizer. Die Schweinemast ist der drittwichtigste Zweig der Landwirtschaft nach der Milchproduktion und dem Pflanzenbau. Es gibt rund 6600 Schweinehalter, darunter zwar viele Kleinstbetriebe, Selbstversorger, aber immerhin etwa 4000 Betriebe sind, sagen wir, volkswirtschaftlich von Bedeutung, also da geht es um viele Arbeitsplätze. Aber eben, so weit ist es ja noch nicht. Die Schweinezüchter hoffen, dass die Vorsorgemaßnahmen des Bundes Schlimmeres verhindern können.
Informationen von Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr. 12 Uhr und gleich 42 Minuten, hier gleich die Volkswirtschaft und ihr Schmiermittel, die Teuerung. Und weiter im Rendezvous. Gehen wir mal 30 Jahre zurück zum sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow. Dieser Vertrag bietet der Welt, vor allem aber der Sowjetunion und den USA, eine riesige Chance, die Katastrophe zu verhindern. Jetzt ist dieser wegweisende Abrüstungsvertrag von damals mehr als gefährdet und die Katastrophe wieder näher. Und Transparenz in der Rohstoffbranche gibt es. Tatsächlich. In der Schweiz ist das Leben letztes Jahr im Schnitt um 0,5% teurer geworden, ganz plakativ gesagt. Diese 0,5% sind die ausgewiesene Teuerung von 2017. Frage an Massimo Agostinis in Basel. Wofür genau haben wir denn letztes Jahr mehr bezahlt?
Das waren vor allem Erdölprodukte, die sind etwas teurer geworden, weil die OPEC, die erdölproduzierenden Staaten, die haben die Fördermenge gekürzt. Das hat den Erdölpreis nach oben getrieben. Und dann sind die Wohnungen etwas teurer geworden, respektive die Wohnungsmieten, dies trotz steigenden Leerbestandes. Das ist einigermaßen überraschend.
Mehr bezahlen zu müssen, das ist aus persönlicher Optik nie schön. Für die Volkswirtschaft allerdings ist eine Teuerung gut. Warum das?
Es gibt zwei Gründe. Wenn die Waren und Dienstleistungen teurer werden, dann merken wir das und sind eher bereit, diese Dinge sofort zu kaufen, als wenn die Preise runtergehen, dann warten wir zu und hoffen, dass sie noch billiger werden. Und das ist dann verheerend für eine Wirtschaft. Deshalb ist eine leichte Teuerung eigentlich, wird begrüßt. Der zweite Grund ist, wenn ein Sektor in der Schweizer Volkswirtschaft beispielsweise zu teuer produziert, dann können die Patrons mit den Gewerkschaften einen Lohnstopp aushandeln. Man lässt die Löhne so, wie sie sind, für ein oder zwei Jahre. Die Konkurrenten in diesem Sektor im Ausland, die machen diesen Lohnstopp nicht. Dort wird alles ein bisschen teurer. Und so werden diese Schweizer Unternehmen in diesem Sektor nach ein, zwei Jahren wieder konkurrenzfähig gegenüber dem Ausland. Deshalb sagt man auch, eine Teuerung ist auch eine Art Schmiermittel für die Volkswirtschaft.
Aber die Teuerung frisst in der Regel ja Lohnerhöhungen gerade wieder weg. Insofern wird die Kaufkraft der Konsumenten doch geschmälert.
Ja, das kommt darauf an, ob die Gewerkschaften, wie gut die verhandeln. Wenn die eine Lohnerhöhung aushandeln, die höher ist als die Teuerung, dann haben die Angestellten mehr im Portemonnaie. Wenn ihnen das nicht gelingt oder wenn die Teuerung dann höher ist als das, was man rausholt, die Gewerkschaften, dann verliert man tatsächlich. Aber schauen wir zurück in den letzten Jahren, da war die Teuerung im Minusbereich. Die Löhne sind aber trotzdem etwas gestiegen, sodass man statistisch gesehen sagen kann, dass die Leute in den vergangenen Jahren immer etwas mehr im Portemonnaie hatten, als die Teuerung wieder weggefressen hat.
Informationen auf den Punkt von Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis. Wenn wir über Atombomben reden, denken wir unweigerlich an Nordkorea und im gleichen Atemzug an die USA und an die Frage, wer von den beiden Staatsführern den größeren roten Knopf hat, Kim Jong-un oder Donald Trump. Woran wir nicht denken, an die Bedrohung durch Atombomben in Europa. Doch wir müssten daran denken, denn einer der wichtigsten Abrüstungsverträge, der INF-Vertrag aus der Endphase des Kalten Krieges, dieser Vertrag droht Makulatur zu werden, exakt 30 Jahre nach Inkrafttreten. Bei mir im Studio ist Fredrik Steiger, unser Mann für internationale Politik. Welche Hinweise gibt es denn, dass dieser Vertrag, der ja die Vernichtung von Kurz- und Mittelstreckenraketen beinhaltet, dass dieser Vertrag nicht mehr lange gültig sein wird?
Man hat ganz generell den Eindruck, dass beide Seiten, also Moskau und Washington, nicht mehr ein wirklich großes Interesse am Fortbestand dieses Vertrages haben. Der russische Präsident Putin hat das bereits vor 10 Jahren auf der Münchner Sicherheitskonferenz angedeutet, als er gesagt hat, eigentlich sei dieser Vertrag nicht mehr unbedingt im russischen Interesse. Seit 3 Jahren gibt es nun gegenseitige Schuldzuweisungen. Die Amerikaner sagen, Russland habe bereits wieder atomare Mittelstreckenraketen getestet. Die Russen behaupten, auch die Amerikaner hielten sich nicht mehr wirklich an diesen Vertrag. Und spätestens seit dem vergangenen Jahr deutet wirklich vieles darauf hin, dass Russland sowohl solche Waffen wieder nicht nur getestet hat, sondern auch sogar Bataillone damit ausgerüstet hat und die Amerikaner zumindest wieder Gelder für die Entwicklung sprechen. Das heißt, dieser enorm wichtige Vertrag hängt nur noch an einem ganz, ganz dünnen Faden und könnte sehr wohl im angelaufenen Jahr zu Makulatur werden.
Was das für Konsequenzen haben wird, darüber sprechen wir gleich. Unterzeichnet wurde der Vertrag ja 1987. Fredrik Steiger, warum war damals ein solch weitreichender Vertrag überhaupt möglich?
Es war schlicht eine andere Zeit mit einer anderen Atmosphäre. Wir erinnern uns vielleicht noch an die erste Begegnung zwischen dem damaligen amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan und dem russischen Parteichef Gorbatschow in Genf. Es gab da eine Art Aufbruchsstimmung. Es zeichnete sich ein bisschen das Ende des Kalten Krieges damals schon ab. Gorbatschow ist natürlich ganz entscheidend gewesen, damit solch ein Vertrag überhaupt möglich war. Denn für Russland waren Nuklearwaffen immer fast noch wichtiger als für die Amerikaner. Atomwaffen machte die Sowjetunion damals zur Supermacht. In anderen Rüstungsbereichen hinkte Moskau immer ein Stück weit hinterher. Und so hat man dann nach 7-jährigen Verhandlungen am Ende diesen Durchbruch feiern können.
For the first time in history, the language of arms control was replaced by arms reduction. In this case, the complete elimination of an entire class of US and Soviet nuclear missiles.
Also Ronald Reagan, der damalige US-Präsident, sprach im Weißen Haus von einem historischen Moment und das war es tatsächlich, denn erstmals ist es damit gelungen, nicht nur Rüstungsbegrenzungen festzuschreiben, sondern ein ganzes Waffensystem abzuschaffen.
Das ist also der historische Kontext, Fredrik Steiger. Wenn dieser INF-Vertrag nun gebrochen wird, was passiert dann? Zurück zum Wettrüsten, zum Atomaren?
Diese Gefahr ist durchaus realistisch, gerade vor dem Hintergrund der aktuell großen Spannungen zwischen Washington und Moskau. Also Europa könnte durchaus wiederum die Stationierung von Hunderten von Atomwaffen drohen, von den neuen Versionen wie damals SS-20 und Pershing, einfach von den neuesten Geräten in diesem Bereich. Das zweite Problem, es gibt ja auch noch den New START-Vertrag, der mit großem Enthusiasmus gefeiert wurde vor 10 Jahren. Auch dieser Vertrag läuft 2021 aus. Wenn nun der Mittelstreckenverbotsvertrag hinfällig wird, dann ist die Chance, dass der New START-Vertrag verlängert wird, sehr, sehr gering. Und auch weitere neue Abrüstungsverträge, auf die man bisher hoffen konnte, würden wahrscheinlich fast chancenlos sein.
Heißt das alles, die Welt ist weiter weg denn je von der Utopie, ohne Atomwaffen zu sein?
Ich glaube, das muss man im Moment so sagen. Zwar hat eine Organisation, die für ein Verbot von Atomwaffen kämpft, den Nobelpreis erhalten Ende letzten Jahres, aber im Grunde genommen läuft die Entwicklung nicht Richtung Global Zero und nicht Richtung Abschaffung von Atomwaffen. Und selbst in der theoretischen Debatte gibt es jetzt wieder vermehrt Stimmen von Leuten, die sagen, Atomwaffen sind nicht obsolet, sie sind nicht militärisch überflüssig, sondern sie dienen der Stabilisierung der Welt.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Fredrik Steiger. Sie nennen sich Rebellen. Sie wollen die Revolution auf dem Schokoladenmarkt. Der Franzose Eric Garnier und der Schweizer Christoph Inauen. Beide haben früher als Manager im Schokoladengeschäft von Coop gearbeitet und sich dann entschieden, ihren eigenen Weg zu gehen, ohne Zwischenhandel, mit Gewinnbeteiligung der Kakaobauern in Peru. Unsere Lichtblickgeschichte zum Jahresbeginn von Maren Peters.
Für einen Revolutionär sieht er eher zahm aus. Christoph Inauen, 36, leger gekleidet, offener Blick, kommt gleich zur Sache und öffnet eine Tafel dunkler Schokolade.
Das ist jetzt eine dunkle Schokolade für Anfänger. Die heißt Laura.
Laura, wie der Name einer Kakaobäuerin im peruanischen Regenwald. Das Start-up-Unternehmen Choba Choba arbeitet in Peru mit 36 indigenen Bauernfamilien zusammen. Christoph Inauen hatte sie während seiner Tätigkeit für die Coop-Tochter Chocolat Halba kennengelernt, wo der Ökonom für den Einkauf und die Nachhaltigkeitsprogramme zuständig war. Bis ein Schlüsselerlebnis alles veränderte.
Nachdem wir da 8 Jahre mit den gleichen Bauern im peruanischen Amazonas gearbeitet hatten, haben uns die Bauern gesagt, hey, wisst ihr was, ihr verkauft da Schokolade, die ist da zertifiziert und sagt, ihr seid nachhaltig. Aber um ganz ehrlich zu sein, bei uns verändert sich herzlich wenig.
Den Weg aus der Armut fanden die Bauern trotzdem nicht. Für ihn und seinen Geschäftspartner Eric Garnier sei das wie eine Ohrfeige gewesen, sagt Inauen. Beide kündigten und beschlossen, Rebellen zu werden. Sammelten Geld übers Crowdfunding und gründeten ihre Firma Choba Choba. Auf den Namen seien die Kakaobauern selbst gekommen, erzählt der Jungunternehmer. In ihrer Sprache bedeutet das:
Ich helfe dir, aber nur, wenn du mir auch hilfst. Wir sind alle auf Augenhöhe und das war uns auch ganz wichtig.
Auf Augenhöhe sein heißt, die Bauernfamilien bestimmen den Preis für ihren Kakao selbst und sind auch mit am Unternehmen beteiligt. Das bedeutet konkret, sagt Inauen,
dass sie heute 12% der Aktien besitzen und Einsitz haben im Verwaltungsrat. Und das nächste Etappenziel ist, dass sie 1/3 der Aktien besitzen bis 2020.
Der Zugang zum Aktienkapital verschaffe den Kakaobauern eine Stimme im Unternehmen, sagt der Gründer. Und auch Zugang zu den Dividenden. Die Gewinne könnten so gerechter verteilt werden, anders als sonst in der Branche üblich. Der Schokoladenmarkt gilt als intransparent und wird weltweit von nur 3 großen Konzernen beherrscht. Zu ihnen gehört auch Barry Callebaut in Zürich.
Da kontrollieren wenige Konzerne den Großteil des Marktes und demgegenüber stehen 6 Millionen Kleinbauern, die nicht organisiert sind, keine Verhandlungsmacht haben und eigentlich in Armut leben.
Um den Bauern aus der Armut herauszuhelfen, müssten die Konzerne ihnen deutlich mehr Geld für ihren Kakao zahlen. Doch daran hätten die Konzerne kein Interesse, sagt Inauen. Er und sein Geschäftspartner versuchen daher, ein neues System mit neuen Spielregeln zu entwickeln.
Bei uns kauft der Konsument die Schokolade direkt vom Kakaobauer. Kann mit ihm in Kontakt treten, kann ihn besuchen. Es gibt keine Mittelsmänner. Man kann die Schokolade eigentlich kaufen, wie wenn man Gemüse kauft vom lokalen Biobauern.
Die Nähe zu den Produzenten hat ihren Preis. 8,50 Franken kostet die Tafel Schokolade, die bei einem Schweizer Schokoladier produziert und über das Internet vertrieben wird. Dafür bekämen die peruanischen Kakaobauern aber auch 3-mal so viel für ihren Kakao als vorher. Der Preis sei aber auch deshalb so hoch,
weil wir unser soziales Engagement finanzieren. Sicherlich ein 2. Punkt ist, wir sind mit den Volumen noch ganz klein.
Und die Qualität sei sehr hoch, sagt Inauen und beißt demonstrativ in ein Stück hinein. Das Alternativmodell von Choba Choba kommt bei den kritischen Beobachtern der Nichtregierungsorganisation Public Eye gut an. Kakaoexpertin Sylvie Lang:
Das ist schon ziemlich revolutionär, weil die Bäuerinnen und Bauern selber mitbestimmen können, wie der Kakaopreis ist, den sie bekommen. Und das ist etwas, das in der Industrie noch sehr, sehr selten ist.
Die entscheidende Frage sei, ob die Bäuerinnen und Bauern tatsächlich von dem Kakao leben könnten, den sie anbauten, sagt Lang. Christoph Inauen antwortet klar mit:
Nein, heute sind wir nicht so weit, dass die Kakaobauern von Choba Choba schon ein sehr gutes Leben führen können.
Das brauche noch Zeit. Und erstmal braucht es auch noch mehr Geld.
Wir brauchen etwa für die Finanzierung bis 2020 noch etwa 1,5 Millionen. Davon haben wir 1 Million schon sichergestellt.
Das Geld sollen vor allem die Kunden einschießen. 2020 soll die Firma mit heute 15 Mitarbeitern erstmals Gewinn machen. Das Umsatzziel von 1 Million Franken für dieses Jahr hat Choba Choba nicht ganz erreicht. So groß wie die Giganten des Kakaomarktes wollen die Rebellen ohnehin nicht werden.
Sie wollen eigentlich ein kleiner, familiärer Betrieb werden, der aber durchaus profitabel ist und wo dann die Profite eben eingesetzt werden, um mehr Impact zu generieren.
Also um etwas zu bewirken. Um wirklich etwas zu bewirken am Kakaomarkt, müssten aber auch die Großen in der Industrie reagieren, sagt Sylvie Lang von Public Eye. Ziel müsse sein,
dass die tatsächlich auch selber einen höheren Preis für ihren Kakao bezahlen.
Die Rebellen wollen derweil versuchen, die alternativen Spielregeln, die sie für den Kakaomarkt entwickeln, auch auf andere Märkte zu übertragen. Kaffee oder Mais zum Beispiel. Die Nachfrage sei schon jetzt groß.
Maren Peters. 1968, das Jahr steht als Chiffre für die Revolte der westlichen Jugend vor 50 Jahren. Sie kämpfte gegen Autoritäten und für eine buntere Welt. Das Historische Museum in Bern widmet 1968 diesen Winter eine Ausstellung. Raphael von Matt hat die Ausstellung mit Benedikt Weibel besucht. Der langjährige ehemalige SBB-Chef war 1968 selber ein Bewegter und hat ein Buch über das Jahr der Träume geschrieben.
One time I was drunk.
Les Sauterelles, die Ausstellung 1968 Schweiz, empfängt die Besucher mit Schweizer Musik aus den 60er Jahren und mit psychedelischen Farbmustern. Gleich zu Beginn ist man also mittendrin in dieser Zeit des Umbruchs. Die Musik weckt auch bei Benedikt Weibel Erinnerungen, als wir eintreten und im nächsten Raum die Rolling Stones hören.
Ja, also wenn ich jetzt das höre, oder, das ist jetzt über 50 Jahre und da weisst du einfach, wo du bist, oder? Das ist einfach noch heute ein unglaublicher Sound. Oder?
Weibel wippt mit dem Kopf. Er ist gleich wieder 20 Jahre alt, zurück im beschaulichen Solothurn, wo er aufgewachsen ist. Die Beatwelle hatte ihn voll erfasst. Die neue Musik der Stones, der Beatles von Bob Dylan. Natürlich ließ sich auch Weibel damals die Haare wachsen, was zu Hause ein Riesenthema war.
Ja, ich habe die Auseinandersetzung mit dem Vater. Der war in einer Verlagsunternehmung und ich habe dort jeden zweiten Sonntag den Sport redigiert. Und dann hat er mir gesagt, wenn du einen Ton nicht hast, gehst du nicht mehr in den Betrieb. Und ich habe sie nicht abgehauen und ich bin gleich noch im Betrieb. Also das waren so die Auseinandersetzungen, die man hatte.
Regeln durchbrechen in einer rigiden Zeit, das war für die Jungen damals das grosse Thema. Sich anders kleiden, andere Musik hören, eigene Räume haben.
Wir haben uns dann angefangen zu ärgern, dass in Solothurn einfach auch am Freitag und am Samstag beides einfach am 12 Uhr einfach raus müssen. Und dann haben wir hier angefangen selber agieren und haben im Buchiberg ein Stöckchen gemietet.
Jedes Wochenende fuhren sie in der Gruppe hinauf auf den Buchegberg. Diskutierten und feierten zusammen.
Und dann haben wir hier Nächte lang getanzt und eine Fuhr gehabt. Wir hatten so eine Schuhschachtel mit der 45-Tour-Platte, der besten. Und ja, das war eigentlich der Boden gewesen.
Bald schon lebte Weibel nicht mehr zu Hause, sondern in einer Wohngemeinschaft. Neue Wohnformen gehörten auch zur 68er-Bewegung. Beim gemeinsamen Abendessen wurde auch viel politisiert.
Man hat Hoffnung gehabt. Ich glaube, man hat echt Hoffnung gehabt, man kann die Welt wesentlich besser machen, wenn man bestehende Systeme ablösen oder grundsätzlich verändern.
Für ihre Überzeugungen gingen die Jungen 1968 auch auf die Straße. In Bern etwa demonstrierten sie gegen den Vietnamkrieg. In Zürich forderten sie ein autonomes Jugendzentrum. Dabei kam es zu heftigen Zusammenstößen mit der Polizei. Diese gingen als die sogenannten Globus-Krawalle in die Schweizer Geschichte ein.
Wenn Sie das nicht machen, wird es Konsequenzen geben. Ich bitte Sie, vernünftig sein und sich dort vorne jetzt aufzulösen.
Zur Revolution, wie sie viele damals wollten, kam es nicht. Doch die 68er hätten es geschafft, festgefahrene Strukturen und Hierarchien zu durchbrechen, sagt Benedikt Weibel, heute 71 Jahre alt.
Gut, also sicher ist der Umgang mit Autorität und das ist ja völlig anders, als man es denken kann.
Weibel selbst stieg aus der Jugendbewegung aus und ging zur SBB. Er wurde vom Träumer zum Pragmatiker. Nach einem langen Berufsleben blickt er heute zufrieden auf seine Jugend zurück.
Wenn ich jetzt zurückdenke, oder, muss ich sagen, ich hatte die unglaubliche Chance gehabt, genau in diesem Jahrzehnt jung zu sein, wo sicher das sorgloseste Jahrzehnt ist in der Geschichte.
Und damit wird das Punkt 1. Über die Feiertage kamen in der Ukraine 380 Gefangene frei, dank Toni Frisch. Wie er das als USZE-Vermittler geschafft hat, erzählt er gleich im ersten Vierten im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Rebecca Fieliger.
Das Leben in der Schweiz ist im letzten Jahr teurer geworden, um insgesamt 0,5%. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Bundes. Vor allem die Wohnungsmieten seien gestiegen. Die SBB will Strom sparen und senkt darum in einigen Zügen der Zürcher S-Bahn die Raumtemperatur von 22 auf 20 Grad. Mit einer Testphase will die Bahn herausfinden, wie das bei den Fahrgästen ankommt. In Deutschland hat die Industriegewerkschaft IG Metall Warnstreiks gestartet. Sie will so den Druck auf die Metall- und Elektroindustrie erhöhen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 6% mehr Lohn.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.